Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Wir sprechen ja alle viel über Klimaschutz, über Umweltschutz, über Nachhaltigkeit. Aber wir sollten immer daran denken, dass wir dieses existenzielle Thema global betrachten. Die größte Last der Klimakrise tragen nämlich schon jetzt die Ärmsten dieser Welt. Extremwetter, Überschwemmungen, Dürren, Ernteausfälle werden immer häufiger und das bedeutet, die Nahrungsmittel werden knapp und teuer. Wir merken das auch bei uns, dass alles teurer wird und wir daher die Butter mal etwas dünner aufs Brot schmieren, aber knapp 350 Millionen Menschen weltweit leiden an Hunger. Und die Krisen werden dort zur Katastrophe. Denn wer ganz wenig hat, für den ist noch weniger nichts. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, auf Englisch World Food Program, also kurz WFP, ist die größte humanitäre Organisation der Welt, hat für ihre Arbeit im Kampf gegen den weltweiten Hunger auch den Friedensnobelpreis im Jahr 2020 erhalten und 128,2 Millionen Menschen in 120 Ländern und Regionen erhalten Nahrungsmittel und dringende Hilfe durch das World Food Programm, Tendenz steigend. Ich freue mich heute in Grad Global, den Leiter des Verbindungsbüros des WFP für Deutschland, Österreich und Liechtenstein begrüßen zu können. Das ist Dr. Martin Frick. Willkommen, Herr Frick.
Vielen Dank.
Ja, Herr Frick, das ist der Podcast für Klima und Entwicklung. Und in diesem Zusammenhang würde ich direkt gerne auf ein Thema zu sprechen kommen, nämlich Klimagerechtigkeit. Das wird im Zusammenhang mit dem Klimaschutz immer nur mal am Rande erwähnt. Dabei müssen wir ja eigentlich immer das mitdenken. Also der Klimaschutz sollte eigentlich immer kontextualisiert werden. Vielleicht können wir das jetzt eingangs noch mal gemeinsam erklären. Was bedeutet Klimagerechtigkeit?
Klimagerechtigkeit ist eigentlich ganz furchtbar einfach. Denn diejenigen, die am wenigsten beigetragen haben zur globalen Erwärmung, leiden am meisten darunter. Und so stellt sich die Frage fundamentaler Gerechtigkeit und Fairness. Ich sage immer, das ist so, wie wenn mein Sohn mit dem Fußball die Scheibe des Nachbarn einschießt. Selbstverständlich muss man dafür aufkommen, denn derjenige, dem das Fenster gehört, der kann ja nichts dafür. Und so haben wir das global eben auch. Wir haben den gesamten afrikanischen Kontinent, der weniger als 5% für die Klimaemissionen historisch beigetragen hat. Und dort, und das ist nur ein Beispiel, sind die Auswirkungen des Klimawandels am extremsten.
Jetzt gibt es ja viele Ursachen für Hunger. Welchen Stellenwert hat die Klimagerechtigkeit oder haben der Klimawandel für Sie bei der Bekämpfung von Hunger?
Also wir haben es ganz oft mit multidimensionalen Krisen zu tun. Da ist es immer schwierig, genau auf das Prozentpunkt zu sagen, woran liegt es eigentlich. Mhm. Aber eines ist sicher, nach wie vor sind diese ganzen unnötigen Kriege der größte Treiber für Hunger. Mit Klima ist es aber so, dass wir jedes Jahr mehr Auswirkungen sehen und dass wir einfach wissen, in einer sehr unsicheren Welt, dass wir uns darauf leider verlassen können, dass der Klimawandel immer stärker zuschlagen wird.
Vielleicht können Sie auch konkrete Beispiele nennen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was der Klimawandel für Millionen von Menschen in den Ländern, ja vor allen Dingen des globalen Südens, bedeutet. Also welche Folgen kann er haben oder hat er schon längst?
Also ich mache mal zwei Beispiele, ein offensichtliches und ein weniger offensichtliches. Ein offensichtliches ist das Horn von Afrika. Da haben wir gerade 22 Millionen Menschen, die existenziell von Hunger bedroht sind. Und das liegt auch daran oder vor allem daran, dass 4 Jahre die Regenzeit komplett ausgefallen ist. Das führen Wissenschaftler sehr direkt auf Klimawandel zurück und es leuchtet ja ein, dass es ohne Regen eben keine Ernte geben kann. 22 Millionen Menschen, das ist eine extreme Situation. Ein Beispiel vielleicht, das nicht so offensichtlich ist, ist Afghanistan. Wir wissen natürlich, wie verheerend das Taliban-Regime sich für die Menschen dort auswirkt. Aber weniger bekannt ist, dass durch relativ milde Winter Eis und Schnee nicht in den Bergen liegen bleibt. Und das ist der Puffer, aus dem Schmelzwasser dann im Frühling für die Landwirtschaft kommt, das zwingend notwendig ist. Wenn das in geringerem Umfang kommt oder ganz ausbleibt, ist es natürlich für die Landwirtschaft extrem schwierig.
Und betroffen sind, glaube ich, gerade in Afghanistan auch vor allen Dingen die Kinder, richtig?
Die Frauen und die Kinder. Die Frauen, genau. Deswegen ist es auch so unsäglich, dass die Taliban jetzt Frauen und Mädchen den Zugang noch weiter eingeschränkt haben. Eine wirklich entsetzliche Situation.
Wie entwickelt sich denn die Lage im Vergleich, also in den vergangenen Jahren? Hungern immer mehr Menschen in immer mehr Ländern aufgrund klimatischer Veränderungen?
Ja, absolut. Wir haben insgesamt gesehen, dass während eigentlich die Zahl der Hungrigen immer weiter zurückgegangen ist, so sehr, dass wir 2015 als Weltgemeinschaft gesagt haben, wir können Hunger abschaffen. Wir haben ja das nachhaltige Entwicklungsziel Nummer 2, kein Hunger bis 2030. Mhm. Und das Ganze hat sich jetzt umgedreht. Es ist langsam und dann beschleunigt es sich immer mehr. Und so sind wir 2019 bei 135 Millionen extrem hungrige Menschen gewesen. Extrem heißt, ich weiß nicht, wo die nächste Mahlzeit herkommt. Und heute sind es 350 Millionen. Und der Anteil des Klimawandels daran war erst schleichend und wirkt sich aber immer stärker aus. Und dann haben wir es ja mit Systemen zu tun, wo es Feedback Loops gibt, also wo sich Situationen gegenseitig verschärfen. Wir sehen zum Beispiel im Sahel, dass genau in den Gegenden, in denen Klimawandel am stärksten zuschlägt, in dem aber auch der Verlust landwirtschaftlicher Böden am stärksten ist, der Zulauf zu extremistischen Organisationen am größten ist. Das wirkt wieder destabilisierend und die Destabilisierung treibt wiederum die Hungerzahlen in die Höhe.
Ja, ich finde das ganz interessant. Ich habe manchmal das Gefühl, beim Klimawandel wird jetzt nach Jahrhunderten deutlich, wie ungerecht eigentlich unsere globalen Strukturen sind, weil sich das Klima an keine Regeln, keine Grenzen und kein Geld der Welt hält. Also wird hier etwas deutlich, was eigentlich schon strukturell lange ja antizipierbar gewesen wäre?
Ja, also ich habe es vorhin schon gesagt, es sind ja immer eine Fülle von Dingen, die zusammenkommen. Eines, was in Entwicklungsländern gerade so furchtbar schwer ist, ist, dass die Inflationsraten hoch sind. Ich habe über 60 Länder der Welt mit Inflationsraten bei Grundnahrungsmitteln von 15% und mehr. Und dass gleichzeitig die Währung im Vergleich zur Leitwährung US-Dollar immer weniger wert sind. Und in dieser Situation haben wir auch durch den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine auch enorm hohe Lebensmittelpreise, die in US-Dollar fakturiert werden. Und das bedeutet im Klartext, dass viele Länder der dritten Welt gezwungen sind, sehr billig zu exportieren, Dinge, die wir hier gerne konsumieren, Kaffee, Kakao, Bananen, Baumwolle und so weiter, und sich im Gegenzug eigentlich darauf verlassen hatten, Grundnahrungsmittel billig einkaufen zu können auf dem Weltmarkt. Und diese Logik funktioniert einfach nicht mehr.
Weil die Nahrungsmittel einfach zu teuer sind.
Genau, weil die Nahrungsmittel zu teuer geworden sind und weil sie in US-Dollar gekauft werden müssen und die Umtauschraten extrem unvorteilhaft sind für viele Entwicklungsländer.
Aber da haben wir ja schon das Problem dieser Strukturen. Also Afrika gibt derzeit jedes Jahr 45 Milliarden US-Dollar für Lebensmittelimporte aus. Und Sie haben gerade gesagt, dabei gibt es ja auch viele Lebensmittel, die exportiert werden und die Menschen hungern im eigenen Land. Woran scheitert es, dass endlich gerechtere, nachhaltigere und widerstandsfähige Ernährungssysteme aufgebaut werden?
Ich glaube, dass es ein ganzes Bündel ist. Ein wesentlicher Teil ist, dass Frauen in vielen Teilen Subsahara-Afrikas noch immer nicht dieselben Rechte haben, insbesondere nicht Rechte am Land. Man kann schlecht investieren, wenn man gar nicht weiß, wem das Land eigentlich gehört, auf dem man setzt, oder wenn man keine Chance hat, dieses Land zu besitzen. Und dann ist es, glaube ich, auch so, dass wir sehen müssen, dass bei allen Schwierigkeiten immer noch 80% der Lebensmittelversorgung in Subsahara-Afrika aus kleinbäuerlichen Betrieben kommt. Betrieb klingt also da schon etwas euphemistisch. Das sind also wirklich Kleinstbäuerinnen, meistens ja Frauen. Und die müssen gezielt gefördert werden. Die Afrikanische Union hat selbst vor mehreren Jahren gesagt, wir wollen in Zukunft 10% unseres Bruttosozialprodukts in die Förderung der Landwirtschaft geben. Das ist eben leider bis heute auch nicht passiert.
Warum nicht?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass oft bei großen Betrieben, die sogenannte Cash Crops exportieren, also Kaffee, Kakao und so weiter, auch starke finanzielle Interessen im Spiel sind und dass diese Kleinbäuerinnen, Kleinbauern da oft nicht in derselben starken Situation sind, wie die großen Produzenten von Nahrungsmitteln für den Export. Dann ist zum Beispiel ein riesiges Problem in Entwicklungsländern, dass die einfachste Lebensmittelverarbeitung fehlt. Das fängt an bei der Straße, die auf den Markt führen könnte, aber kaputt ist. Das geht über nicht vorhandene Kühlketten, nicht vorhandene Möglichkeiten, Lebensmittel haltbar zu machen. Und das sorgt dafür, dass wir perverserweise in Afrika Verluste von Lebensmitteln haben, zwischen Anbaufläche und den Konsumentinnen und Konsumenten, in der Größenordnung von ungefähr 36%. Ja, also da ist auch eine Rieseninneffektivität im System.
Aber dann in den regionalen Systemen, also im eigenen Land, bräuchte es da Hilfe von außen oder muss das aus dem Land heraus geschehen, dass da strukturelle Neuerungen entstehen?
Beides, beides. Mhm. Also wir machen ja als World Food Program nicht nur die Krisenhilfe, nicht nur die Nothilfe, sondern wir versuchen auch mitzuhelfen, Nahrungsmittelsicherheit von Grund auf aufzubauen. Weswegen wir zum Beispiel Nebenstraßen bauen, Nebenstraßen renovieren oder, und das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, uns engagieren, landwirtschaftliche Nutzfläche da, wo sie verloren worden ist, durch Wüstenbildung, durch falsche Landwirtschaft, wiederherzustellen, durch diverse Systeme, durch Agroforestry, also das Mischen von Land und Forstwirtschaft, durch einfaches Sammeln und Speichern von Wasser, weil man natürlich nicht auf Dauer auf humanitäre Hilfe angewiesen sein kann.
Ich habe auch gelesen, dass Afrika den höchsten Anteil an ungenutzten landwirtschaftlichen Flächen weltweit hat. Also 60% der fruchtbaren Flächen werden nicht beackert. Können Sie sich auch erklären, woran das liegt?
Ja, das liegt an vielen verschiedenen Dingen. Eines ist, dass eine starke Landflucht noch immer unterwegs ist. Es ist auf dem Land schwierig zu leben, es gibt wenig Einkommensquellen, es ist für junge Leute nicht attraktiv. Und wir haben auch über Generationen traditionelles Wissen einfach verloren. Ja, man stellt sich das ja so vor, Kleinbäuerinnen, Kleinbauern wie in Deutschland, wenn jemand einen Hof geerbt hat. Aber wir haben oft die Situation, dass Binnenvertriebene irgendwo auf einem Stück Land gestrandet sind, buchstäblich, und erst mal erlernen müssen, wie Landwirtschaft eigentlich funktioniert. Es hat also auch in großen Teilen zu tun mit Bildung, mit Ausbildung und mit dem, was man Englisch Empowerment nennt, also die Leute in die Lage versetzen, ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen zu können.
Welche Programme gibt es dafür? Welche Programme gibt es auch von Ihnen, die initiiert werden, damit man diese Wissensvermittlung vielleicht weiterhin stärkt oder überhaupt erstmal wieder anregt?
Also mein Lieblingsprogramm ist etwas, das wird vom Deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gefördert. Da sind wir in Niger dabei, mit Kleinbäuerinnen ganz einfache Maßnahmen zu ergreifen, um Land wiederherzustellen. Da werden kleine Terrassen gegraben, also im Durchmesser vielleicht 1,50 Meter, 2 Meter, auf hügeligem Gelände, das dafür sorgt, dass wenn es einmal regnet, und es regnet, wenn auch selten, das Regenwasser nicht einfach den Hang herunterläuft, sondern aufgehalten wird durch diese Terrassen. Dann bleibt etwas Zeit für das Wasser, das kann dann in das Erdreich eindringen und in der Mitte dieser Vertiefung graben wir dann kleine dreieckige Vertiefungen, in die eine Mischung aus Dung und Stroh eingebracht wird mit einem Baumsetzling. Und das reicht als Puffer, dass dieses Bäumchen sich entwickeln kann. Und sobald diese Bäumchen wachsen, gibt es in deren Schatten geringere Temperaturen, höhere Feuchtigkeit und dann wird langsam Landwirtschaft wieder möglich. Und wenn wir das konsequent machen, haben wir erstaunliche Erfolge. Da sind nach 3, 4, 5 Jahren Stellen, die vorher wirklich Wüste waren, plötzlich wieder grün und ertragreich und da ist Landwirtschaft wieder möglich. Das ist simpel, aber es muss erklärt werden und vor allem müssen die Menschen, die ihr eigenes Land wiederherstellen, über diese Jahre, in denen sie eben nichts ernten können, getragen werden. Und das machen wir.
Das klingt wirklich wahnsinnig simpel, wenn man das so von Ihnen hört. Aber wie groß ist der Zulauf und das Interesse der Menschen vor Ort, auch teilzunehmen an solchen Lehrgängen oder Programmen oder Projekten?
Na, nichts spricht lauter als der Erfolg, nicht wahr? Und wenn die Menschen sehen, in dem einen Dorf funktioniert das, dann wollen die im zweiten Dorf das natürlich genauso machen. Wir können fast unbegrenzt skalieren. Der Sahel ist eine riesige Fläche. Und was eben auch spannend ist, ist, wenn die Lebensgrundlage für Menschen wiederhergestellt wird, das befriedet auch so eine Region. Es gibt zum Beispiel im Sahel immer wieder Konflikte zwischen Viehhirten und Kleinbauern. Wir haben bei uns zum Teil die Situation, dass die Kleinbauern die Viehhirten so ein bisschen bestechen mit Zigaretten oder irgendwas, damit die länger auf dem Land bleiben, weil die Tiere dann, wenn die natürlich eine Zeit lang auf einem Stück Land gestanden sind, auch was hinterlassen haben, was dann auch wieder düngt und was den Bauern wieder hilft. Also da kann man wirklich solche Abwärtsspiralen umdrehen und das finde ich faszinierend und das gibt auch Hoffnung.
Und Sie setzen da vor allen Dingen auf die Frauen, habe ich vorhin herausgehört. Warum spielen die denn so eine große Rolle?
Na, das hat verschiedene Gründe. Einer ist, dass in dieser extremen Armut eines, was regelmäßig passiert, ist, dass die Männer in die Stadt gehen und versuchen, da irgendwie Arbeit, irgendwie Einkommen zu finden. Und dann bleiben die Frauen und die Kinder zurück. Und an denen hängt dann die Last der Landwirtschaft. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir sehen, dass die Investitionen in und mit den Frauen sehr verantwortlich funktionieren. Das heißt, man kann mit den Frauen einfach auch sehr gut arbeiten.
Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich würde sagen, das ist etwas, das man weltweit vielleicht als gelten lassen kann.
Okay, ich widerspreche nicht.
Sehr schön. Ja, Sie haben auf der Homepage geschrieben, das World Food Programm stärkt die Resilienz von und mit Gemeinden und verbessert langfristig ihre Ernährung. Auf der anderen Seite sehe ich, dass natürlich der Hauptteil ihrer Arbeit darin besteht, dass sie den Menschen Nahrungsmittel liefern noch, also auch importieren oder ihnen Geld geben, damit sie die teuren Lebensmittel vor Ort kaufen können. Das ist wahnsinnig wichtig, aber das zielt jetzt natürlich nicht auf die Ursachen des Problems.
Ja, das ist ein Kernproblem. Also das Welternährungsprogramm ist jetzt gerade 60 geworden. Und was wenig Menschen wissen ist, wir sind ja ursprünglich als Entwicklungsagentur gegründet worden, die auch einen humanitären Auftrag hat. Heute ist das fast umgedreht. Ungefähr 3/4 unserer Operationen sind wirklich unmittelbare lebenserhaltende Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel im Nordwesten Syriens nach dem Erdbeben in der Türkei, in Madagaskar im Herzen von Afrika, Jemen, Afghanistan, Südsudan und so weiter und so fort. Einfach aus schlichter Notwendigkeit. Ja? Also wenn Menschen unmittelbar am Hungern sind, kann ich denen nicht sagen, also Leute, wir bauen jetzt euer Land wieder auf und das dauert 4 Jahre. Die brauchen unmittelbar etwas zu essen. Aber natürlich sind diese Situationen, in denen man letztlich auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, ja nichts anderes als ein großes Scheitern von allem anderen, sonst wären die Menschen nicht in der Situation.
Absolut. Also wenn wir global schauen, dann ist es nicht so, als hätten wir nicht genügend Nahrungsmittel weltweit für alle Menschen. Also es ist doch so, es könnte jeder satt werden von dem, was vorhanden wäre, oder?
Absolut, absolut. Also Sie hatten vorhin auch erwähnt, Bargeldtransfers. Das ist etwas, was ich absolut faszinierend finde, aus verschiedenen Gründen. Erstens mal, ist es mit neuer Technik, mit mobilem Banking, mit Blockchain möglich geworden, wirklich mit fast keinen Transaktionskosten Menschen unmittelbar über ein Mobiltelefon zu erreichen. Denn egal wie arm die Communities sind, irgendjemand hat immer noch ein altes Mobiltelefon, auf das man dann mit SMS Geld überweisen kann. Und Geld zu haben, ist eben auch ein Punkt, der den Menschen Würde gibt. Das macht einen Unterschied, ob ich bettle um ein Nahrungsmittelpaket oder ob ich mit dem bisschen Geld, das ich habe, auf den Markt gehen kann und da einkaufen kann. Deswegen machen wir das immer häufiger, auch weil natürlich diese Kaufkraft dann die lokalen Produktionen, die lokalen Märkte stärkt. Ja? Das ist ein Punkt, wo man so eine Spirale umdrehen kann, indem man da einfach die Kaufkraft wieder injiziert. Und zu dem Thema Lebensmittel, ja, wir haben immer noch mehr als genug Nahrungsmittel auf dem Markt, aber wir leisten uns eben eine Lebensmittelverschwendung auch in großem Umfang. Ich hatte vorhin schon erwähnt, in Entwicklungsländern ist das unfreiwillig, weil einfach viel auf dem Feld verrottet, weil es gar nicht zu den Konsumentinnen und Konsumenten gebraucht werden kann. In OECD-Ländern, in reichen Ländern wie Deutschland, haben wir den Luxus, dass wir über ein Drittel unserer Lebensmittel einfach verrotten lassen. Wir werfen das weg. Auch das ist natürlich eine Frage der Effizienz. Und bei dem, was wir anbauen, beim Getreide zum Beispiel, landet ja nur ein Viertel in den menschlichen Verzehr als Brot oder als Pasta oder was auch immer man aus Getreide macht.
Das meiste wird Futter für die Tiere, ne?
Genau, 60% wird Tierfutter und 17% in Deutschland wird Biosprit. In den USA ist über die Hälfte des angebauten Maises wird Ethanol, also Benzin für Autos.
Ja, also ich finde das manchmal fast schon etwas zynisch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, auch wenn wir die Debatten haben hier um den Widerstand gegen Klimaschutzmaßnahmen. Wenn es darum geht, dass hier Menschen Angst und Sorge haben, dass sie ihre Privilegien aufgeben müssen. Und wir haben gerade gesagt, wofür hier teilweise Weizen genutzt wird. Oder wenn Menschen Sorgen haben, nicht mehr fliegen, nicht mehr mit dem Auto fahren zu dürfen, nicht jeden Tag Fleisch essen. Und dann gibt es, also die Zahlen schwanken, aber ich glaube, sowas um die knapp 350 Millionen Menschen, die hungern. Erscheint Ihnen das dann auch zynisch?
Ja, also man wird natürlich selber, wenn man das jeden Tag sieht, demütig. Und in meinem eigenen Haushalt gehe ich sehr, sehr vorsichtig mit den Lebensmitteln um. Aber wenn man es nicht anders gewohnt ist, dann kennt man das vielleicht gar nicht. Also oft ist ja das Narrativ, ja, da will jemand an meinen Lebensstandard. Aber wir müssen uns vielleicht mal grundlegende Fragen stellen, wie zum Beispiel, macht mich das eigentlich glücklich, alle 2 Jahre ein noch größeres Auto zu bestellen? Oder habe ich denn eigentlich persönlich etwas davon, wenn ich mir 3 Äpfel kaufe und einer landet im Müll? Also ich glaube, da sind Veränderungen möglich. Ich habe jetzt gerade das Wort Verzicht bewusst umschifft. Da sind Veränderungen möglich, die dem eigenen Lebensstandard gar nicht unterwandern, aber trotzdem global viel Gutes bewegen könnten.
Ja, aber da bräuchten wir natürlich auch erstmal einen grundlegenden Wertewandel, dass zum Beispiel ein großes Auto bei uns nicht mehr als das Statussymbol gilt, weil da geht es ja eigentlich schon los. Und das ist ja schon das grundlegende Problem.
Ja, und das ist interessant, denn ein Auto ist ja eigentlich ein Fortbewegungsmittel, aber es ist bei uns so stark zum Identifikationsobjekt geworden, zum Maßstab dessen, ob man jetzt gesellschaftlich Erfolg hat und akzeptiert ist oder nicht. Und das müssten eigentlich andere Dinge sein, die darüber entscheiden.
Absolut, ja. Aber was hier auch nochmal klar wird, ist, wie groß wirklich Unterschiede sind und wie ungerecht die Verteilung weltweit stattfindet. Vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz auf das Klimathema zurück, weil auf der COP27, der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh, da hat man sich auf diesen Loss and Damage Fund einigen können. Also da zahlen vor allen Dingen die Industriestaaten ein, um die Klimafolgen in den Ländern zu bezahlen, die am ehesten von Zerstörungen betroffen sind. Also die Verursacher werden jetzt mal stärker in die Verantwortung genommen. Wie bewerten Sie dieses Ergebnis, diesen Fonds?
Na, das ist bittersüß, muss ich mal sagen. Ich fange mal mit süß an, weil natürlich ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass Menschen, die nichts dafür können, aber nun so unter dem Klimawandel leiden, Hilfe und Unterstützung bekommen. Ja, also wir haben es bei uns in Deutschland gesehen, die Flut im Ahrtal, die hat natürlich eine Welle der Solidarität ausgelöst und das gehört sich auch so. Ja. Das Bittere dabei sind natürlich 2 Dinge. Das eine ist, dass ich verfolge diese Klimaverhandlungen seit so vielen Jahren. Und wir haben uns nun jahrelang über Minderung unterhalten und es hat nicht stattgefunden. Und dann hat man irgendwann gesagt, naja, also auch bei aller Minderung, die wir vielleicht noch irgendwann erzielen, werden doch die Veränderungen durch den Klimawandel so enorm sein, dass man sich daran anpassen muss. Dann gab es eine widersinnige Diskussion über Jahre, ob denn jetzt Anpassung oder Minderung wichtiger ist, wo längst klar war, dass man natürlich beides braucht und zwar dringend. Nun hat das mit der Anpassung auch nicht geklappt, jetzt kommt Loss and Damage. Also dass man sagt, man muss für die Verluste aufkommen. Und so richtig das ist, aber die beste Maßnahme, um Verluste zu verhindern, ist nach wie vor so schnell wie möglich von diesen tödlichen Emissionen runterzukommen. Und wenn ich mir die Verhandlungen anschaue, die also seit 27 Jahren sich von Roadmap zu Roadmap und von Aktionsplan zu Aktionsplan hangeln und dann sehe, wie die globalen Emissionen nicht nur weiter hochgehen, sondern auch noch beschleunigt ansteigen, da ist was ziemlich fundamental falsch.
Ja, also da müssten wir jetzt wahrscheinlich eine ausführliche Ursachenforschung betreiben, bis wir darauf kommen, was da alles falsch läuft. Aber auch jetzt sogar hier ist es ja so, dass sich noch keiner richtig darauf geeinigt hat, wie viel wer zahlt und wer überhaupt noch zahlt. Also da auch scheint der Prozess jetzt wirklich noch anzudauern, bis dann wirklich mal jemand die Verantwortung übernimmt, oder?
Ja, also ich meine, da wird natürlich international auch viel zu dem Thema der sogenannten historischen Emissionen gestritten, wobei wir natürlich in den letzten zwei Jahrzehnten eine dramatische Veränderung gesehen haben, wer denn die Hauptemittenten sind, wo die Emissionen dann doch wenigstens stagnieren und wo sie stark ansteigen. Und da ist diese Logik in den Verhandlungen, also die Entwicklungsländer plus China stellen einen Block da, doch etwas zweifelhaft.
Ja, und währenddessen verhungern weiterhin Menschen in vielen Ländern und sie müssen dann gezielt, wie Sie eben sagten, sozusagen schnell und dringend Hilfe leisten. Was könnten denn wir alle hier, also in den reichen westlichen Industrienationen, unternehmen im Kampf gegen den Hunger? Sie haben eben von sich persönlich gesagt, Sie würden schon auf einiges achten. Worauf kann man persönlich achten?
Also, wenn im also typisches Beispiel Hotel, Frühstücksbuffet. Wie oft sieht man Menschen, die sich den Tellerrand vollpacken und am Schluss gar nicht alles essen können, was sie auf dem Teller haben? Kann man einfach sein lassen, reduziert den Lebensstandard nicht, hilft. Ja? Alles, was natürlich das Klima schädigt, schädigt letztlich auch die globale Ernährungssicherheit. Also unnötig große Autos, übermäßiger Konsum von industriemäßig erzeugtem Fleisch. Also ich bin da bewusst differenziert, weil die Öko-Kuh, die ihr Leben draußen zugebracht hat, ist wirklich nicht das Problem. Das Problem ist die Massentierhaltung mit importiertem Soja und Getreide, wo industriell Tiere in kürzester Zeit großgezogen werden. Das ist also nicht nur inhuman, sondern das ist auch ein riesiges Klima- und Umweltproblem. Und einfach bewusster mit den Lebensmitteln umzugehen, ist ja auch gut für die eigene Gesundheit.
Ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was am Ende dann häufig auch bei Menschen zieht, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, sie können auch noch selber davon profitieren.
Ja, also es ist wahrscheinlich urmenschlich. Und natürlich sind wir nach wie vor als Welternährungsprogramm einfach im großen Umfang von der Solidarität von Menschen abhängig. Und dass diese Solidarität gegeben wird und dass Deutschland so viel Geld in die Bekämpfung des Hungers investiert, wie es das tut, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Das sind ja letztlich sehr wenige Länder, die uns solche Summen von Geld geben und uns damit ermöglichen zu arbeiten.
Ich glaube, neben den USA ist Deutschland der größte Geber für das Programm, richtig?
So ist es. USA ist der größte Geber, Deutschland ist die Nummer zwei und die Europäische Union dazu. Dann sind diese drei Geber 66% der Zuwendungen, die wir bekommen.
Und Spenden ist aber natürlich auch immer noch wichtig, also auch private Spenden, weil Geld, haben wir ja schon gesagt, ist ein wirksames Mittel im Kampf gegen den Hunger.
So ist es. Und da hat natürlich Deutschland auch eine lange und reiche Tradition. Da gibt es die Welthungerhilfe, da gibt es die Aktion gegen den Hunger. Da gibt es viele NGOs, die auch hervorragende Arbeit bei der Bekämpfung des Hungers leisten. Und auch das muss man wirklich honorieren, dass es da auch so viel zivilgesellschaftliches Engagement gibt.
Ja, Herr Frick, Sie beschäftigen sich seit Jahren, seit Jahrzehnten, haben Sie eben schon gesagt, mit dem weltweiten Hunger. Wie geht es Ihnen denn persönlich? Sind Sie frustriert manchmal, ob der langsamen Entwicklung?
Ja, also es ging ja, wie gesagt, lange in die richtige Richtung, aber wir gehen momentan mit einer solchen Geschwindigkeit in die falsche Richtung, dass ich mir wirklich schwere Sorgen mache. Wir haben jetzt in ein paar Tagen unseren Länderdirektor Haiti zu Gast in Deutschland. Haiti ist das erste Mal seit 100 Jahren, dass wir in der westlichen Hemisphäre wirklich die extremste Form des Hungers haben. Ich hatte vorhin gesagt, 22 Millionen Menschen am Horn von Afrika, die akut hungrig sind. Wir kümmern uns um die Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch, bei denen uns gerade die Finanzierung ausgeht. Wir hatten ohnehin Schwierigkeiten, genügend Geld für Syrien zu finden. Und jetzt waren zwei Erdbeben von einer Stärke von über 7 und eines von 6,8, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also da wird immer mehr, wird es immer mehr kritisch, dass man so viele verschiedene Einsätze überhaupt noch irgendwie koordinieren und stemmen kann. Also da muss grundsätzlich systemisch etwas passieren, sonst rutscht uns das wirklich weg.
Also auf politischer Ebene muss etwas mehr Zug rein.
Auf politischer Ebene vor allem denke ich natürlich an diese unnötigen und sinnlosen Kriege. Ukraine ist jetzt ein Jahr, seitdem Russland angegriffen hat, unglaubliches Leiden. Allein 200.000 Soldaten, die gestorben sind, und die Auswirkungen sind weltweit immer noch toxisch für die Bekämpfung des Welthungers. Insofern gibt es keine regional beschränkten Kriege mehr, weil das alles zulasten hungriger Menschen weltweit geht.
Und auf Kosten der Ärmsten der Welt, genau wie die Klimakrise. Herr Frick, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Das World Food Programm der Vereinten Nationen ist die wichtigste Institution der Vereinten Nationen im Kampf gegen den globalen Hunger. Und Dr. Martin Frick ist Direktor des Büros für Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Und ihm ist es wichtig, beim Klimaschutz auch immer an die Klimagerechtigkeit zu denken. Ein Thema, das uns hier in Grad global auch sehr am Herzen liegt. Der Podcast ist eine Produktion im Auftrag der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie uns Ihr Feedback an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Danke und tschüss.